Das Talk-Format auf Radio Flensburg. Salonfähig mit Richard Wester. Diese Woche zu Gast bei Richard Wester, George Nussbaumer, Sänger, Pianist und Sprecher. Bekannt auch als die schwärzeste Stimme Österreichs.
George Nussbaumer ist heute zu Gast bei mir im Studio. Ich freue mich, George, dass du da bist. Herzlich willkommen. George ist, wie alt bist du jetzt?
43.
43 Jahre
alt. Gleich mit dem
Musiker,
Alter.
Sänger, Interpret. Geboren bist du in?
Geboren bin ich in Dornbirn.
Das in Dornbirn in Österreich. Lebt mit seiner Frau Irmi im Vorarlberg in Alberschwende. Ist richtig?
Das ist ja wichtig. Vorarlberg, also Betonung auf Arlberg.
Vorarlberg, habe ich ja auch gelernt.
Ja, ja.
Und gilt als die schwärzeste Stimme Österreichs. Er hat den Grand Prix Eurovision in Oslo für Österreich gesungen, immerhin Platz 11. Da kann sich die ein oder andere deutsche 10. Interpretin mal eine Scheibe von abschneiden.
Es war sogar Platz 10.
Platz 10 und das war 1996.
96, genau.
Ja, und George ist seit frühester Kindheit an blind. George, was habe ich jetzt vergessen? Was könnte man jetzt hinzufügen?
Ja, vergessen hast du. Also privat könnte man jetzt noch vielleicht sagen, dass ich seit 4 Jahren Großvater bin. Und beruflich könnte man sagen, dass es ein Leben nach dem Song Contest gibt und dass es bei mir auch vor dem Song Contest schon ein sehr bewegtes musikalisches Leben gab und der Song Contest dann eigentlich so die, für mich damals so die Belohnung war für das Arbeiten, das ich von 1980 weg bis 96 gemacht habe. Aber, das kann man ruhig auch hinzufügen, dass man sich also nicht auf diesen Lorbeeren dann ausruhen konnte. Also du musst dann einfach weitermachen.
Wollen wir ein bisschen privater bleiben? Hast du sowas wie Hobbys, Vorlieben, Abneigungen?
Ja, viele Leute sagen ja, dass das so ein bisschen ein Problem sei, wenn man so ein Hobby zum Beruf macht. Also ich habe eigentlich ganz viele meiner Hobbys zum Beruf gemacht und es macht trotzdem noch Spaß. Also das ist erstmal das Musikmachen. Wobei ich jetzt nicht der Typ bin, der also ständig irgendwie vor mich hin trällert, es sei denn beim Duschen. Da singe ich immer russische Volksweisen, die ich selber komponiere. Ich möchte ich aber niemandem zumuten. Ja, dann ist natürlich der Computer mein Hobby. Also einfach nicht Computerspiele, sondern einfach am Computer arbeiten, dadurch zu Büchern zu kommen, zu Lesestoff zu kommen. Ich lese sehr, sehr gerne. Und ja, mein Hobby sind auch Menschen. Einfach Leute, Menschen, sich mit Leuten abzugeben, sich mit Leuten zu befassen. Ja, und natürlich die Elektronik und Technik und technische Spielsachen und alles Mögliche.
Was magst du überhaupt nicht? Gar nicht?
Ja, also was ich überhaupt nicht mag, also würde keinen Tanzkurs mehr machen zum Beispiel, also wäre echt ein Problem, wenn also Irmi jetzt sagen würde, du pass auf, wie wäre es denn, wenn wir so einen Tanzkurs gemeinsam, also da würde ich mich sehr sträuben. Aber ansonsten mag ich eigentlich sehr viel. Ah ja, oh ja, vielleicht, um bei der Wahrheit zu bleiben, ich gehe nicht gerne wandern. Also ich sehe das Fortbewegen zu Fuß als notwendiges Mittel, um wohin zu kommen, aber zum Spaß jetzt so einen ganzen Sonntagnachmittag spazieren zu gehen, das finde ich furchtbar. Also da müsste ich schon unglaublich verliebt sein, um das vielleicht 3 Sonntage lang mitzumachen.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem nächsten Pünktchen, im nächsten Thema. Du bist Österreicher. Und in Österreich wandert man ja wirklich gerne. Deswegen,
ja,
deswegen gab es ja mal diesen wunderbaren alten Film, wo also der Österreicher als Kamerad Schnürschuh bezeichnet wurde und der Deutsche als Piefke, die Piefke sage nämlich.
Ja.
Sag mal, wenn du jetzt mal, du kommst ja bisher kommst viel rum, du bist viel in Deutschland auch und du kennst beide Länder eigentlich richtig gut. Du könntest sozusagen geradezu ein Spezialist sein. Worin siehst du so den größten Unterschied in der Lebensart? Adolf Riefier, also wirklich.
Also ich glaube jetzt einfach, dass der Österreicher den Schmäh hat, dieses berüchtigte Wort Schmäh, der ihn schon vor ganz argen Sachen auf der einen Seite bewahrt hat und auf der anderen Seite aber natürlich ja, schon auch so ein bisschen gefährlich ist, weil mit dem Schmäh haben wir es uns immer schon gekriegt. Und diesen Schmäh, den hat der Deutsche, glaube ich, oder sehr viele Deutsche haben den eben nicht. Und dadurch werden verschiedene Sachen einfach viel ernster genommen. Für mich selber ist das ein bisschen schwierig, weil ich habe einen Vorarlberger Vater und eine Mutter, die Wienerin ist. Also ich bin da, der Vorarlberger ist ja auch so ein bisschen, der den Schmäh nicht so gut kennt. Ich habe so ein bisschen von beidem in mir. Aber ich glaube, so der wesentliche Unterschied ist schon dieser Schmäh eben. Und dass der Deutsche eben mit diesem Schmäh nicht ganz so gut umgehen kann. Vor allem hat sich der Österreicher schon 5-mal darüber amüsiert, bevor der Deutsche dann endlich mitkriegt, ah, das war ja eigentlich jetzt Humor. Ansonsten, glaube ich, unterscheiden wir uns nicht sehr groß, außer dass das Land natürlich einfach viel, viel größer ist und dadurch vielleicht, das würde man sich zumindest wünschen, auch der Horizont ein bisschen weiter ist.
Von welchem Land redest du?
Also Deutschland ist viel größer.
Aber Österreich ist höher.
Das kann man wirklich, ja, wir haben natürlich die Berge, aber das ist ja natürlich das Problem. Durch diese vielen Berge haben die Leute, die unterhalb dieser Berge wohnen, natürlich auch immer ein Brett vor dem Kopf.
Du sprichst von deinem Vater. Dein Vater war gelernter Masseur, hat eine Massagepraxis in Vorarlberg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es ist ja verrückt. Mein Vater war eigentlich gelernter Bäcker und hat dann gearbeitet als Handelsvertreter und ist dann in den Sportbereich eingedrungen, weil er eben sehr muskulös und stark war und war dann Gewichtheber. war dann, glaube ich, 3-mal Seniorenweltmeister im Gewichtheben. Und hat dann ein Fitnesscenter aufgemacht. Und alle haben dann wirklich geglaubt, mein Vater, der sei also jetzt wirklich der Masseur. Aber das hat dann sein Sohn eben, also ich, ausgeübt. Und wie das sicher viele Leute kennen oder einige Leute kennen, so das Verhältnis Vater-Sohn, wenn der Sohn sozusagen der Angestellte vom Vater ist, das lief natürlich nicht immer gut. Und deshalb, also das war sicher für mich mit eine Motivation, mich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich immer schon gerne machen wollte, nämlich Musik.
Du hast uns, das heißt Manfred Maurenbrecher und mir, auf einer dieser Tourneen einen wunderschönen Abend mal so Geschichten erzählt aus der Massagepraxis. Du hast mir einen Gefallen und gibst unserem kleinen Salonpublikum einfach mal so eine kleine Geschichte zum Besten. Ich fand die unglaublich.
Also die Sendung heißt ja Salonfähig. Und ich kann mich nur erinnern, also ich hatte eine Kundschaft, das war eine Klavierlehrerin, also sie hat immer noch Klavierunterricht gegeben, aber die war schon 84 und war also topfit, und das hatte nicht sehr viel mit meiner Massage zu tun, das war die vorher schon. Und ich kann mich noch an diesen Augenblick erinnern, als sie mich irgendwann mal gefragt hat, meine Hände genommen hat, sich auf ihre Brüste gedrückt hat und gesagt hat, sagen Sie mal, Herr Nussbaumer, nee, sie hat immer Georgie gesagt, Sie und Georgie. Sagen Sie mal, Georgie, massieren Sie eigentlich die Brüste nie? Und ich habe dann so versucht, krampfhaft die Hände wegzuziehen und habe dann gesagt, nee, also eigentlich nicht. Es gäbe zwar schon so eine Brustmassage, ja, dann soll ich ihr doch die mal vorzeigen. Ich habe das dann gemacht, so wie man es eben gelernt hat. Und sie hat dann gesagt, nein, also sie meint eben nicht so, sondern richtig. Und ich habe dann gesagt, ja, also bei ihrem Gewebe und sie sei so topfit und das sei eigentlich überhaupt nicht notwendig. Und sie hat dann also endlich aufgegeben mit den Worten, na gut, dann eben nicht, aber ich finde schon noch jemanden, der mir meine Brüste massiert. Und zwar aus Liebe.
Wie kommt man des Wegs vom Masseur zum Musiker? Wie hast du diese Kehrtwendung vollziehen können?
Ja, also heutzutage würde ich sagen, es hat sich nicht viel geändert. Jetzt massiert man halt Seelen. Früher hat man den Körper massiert. Aber ich wollte das immer schon. Also ich habe einen Aufsatz von mir gefunden, den habe ich geschrieben, da war ich 10 Jahre alt und da steht das also alles drin, was ich heute machen werde. Also da steht drin, dass wenn ich erwachsen bin, dass ich eine Band haben werde, dass ich auch Schallplatten von mir, damals noch Schallplatten von mir verkaufen werde, dass ich auch eine eigene Radiosendung haben werde, die dann einmal in der Woche, damals hieß das noch Discjockey. Und der Schlusssatz war, ich möchte einmal ein tüchtiger Radiosprecher werden. Alles das mache ich jetzt. Und insofern bin ich dann nicht dazu gekommen, sondern ich glaube, das war mir immer schon sehr wichtig. Und ich habe trotz meiner eigentlich unglaublichen Faulheit es geschafft, das bis jetzt immer noch auszuüben.
George Nussbaum zu Gast bei mir im Studio, salonfähig ist er allemal. George, würdest du mir bitte einfach mal so deinen Werdegang in der Musik erzählen? So, was hast du gemacht in den letzten Jahren? Wie hat's angefangen? Was machst du jetzt?
Tja, also ich glaube, angefangen hat es, indem ich einfach immer schon gerne gesungen habe im Kindergarten. Falsch, laut und gerne. Und dann ging das eigentlich so weiter, dass ich... Ich kann mich noch erinnern, also in der Schule hatte ich natürlich diesen ganz normalen Unterricht. Und da muss ich jetzt natürlich schon sagen, das hatte jetzt sicher auch damit zu tun, dass ich eben in eine spezielle Schule gegangen bin für Sehbehinderte und Blinde, die natürlich nebst den anderen Fächern sehr viel Wert daran oder da, nochmal. Die haben also sehr viel Wert darauf gelegt, eben Sehbehinderte und Blinde musikalisch zu fördern. Deshalb war es ganz klar, dass wir also jeden Tag singen hatten und auch einen Chor. Und es war ganz klar, dass ich also dann Blockflöte gelernt habe und nicht nur also die Sopran, sondern auch wirklich Alt, Tenor und so weiter. Und dann musste man sich eben entscheiden, will man jetzt noch ein zweites Instrument und wenn ja, will man Gitarre oder Klavier. Ich habe mich für Klavier entschieden, weil ich damals... in meinem Übermut gedacht habe, dass Klavier viel einfacher sei als Gitarre, weil ja alle Töne schon da seien. Man müsse sie eigentlich nur noch drücken. Und hatte dann so meine Tiefschläge, was das Klavierspielen betrifft. Hatte aber, und das finde ich eigentlich noch wichtig zu erwähnen, das riesengroße Glück, dass mein Klavierlehrer blind war. Also wäre das nicht der Fall gewesen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich heute nicht Klavier spielen würde, weil es war für mich als blinder Mensch ein leichtes, einem Sehenden zu erklären, dass das jetzt zu weit geht und dass das jetzt nicht möglich ist, weil ich doch blind bin und dass er das ja viel einfacher hätte, weil er jeden Ton sieht. Genau diese Tricks haben natürlich, macht jedes Kind übrigens, wenn es irgendwas nicht tun will, genau diese Tricks haben natürlich bei dem blinden Klavierlehrer nicht funktioniert, weil ja, der wusste einfach, was geht und was nicht geht. Und ja... nach der Beendigung meiner Schulzeit bin ich eigentlich mehr oder weniger zufällig in eine sehr professionelle Bluesband gerutscht, als Pianist. Ja, ich habe mich da einfach vorgestellt und die haben einen Pianisten gesucht und ich hatte einfach keine Ahnung von dem, was ich da tue. Das hat sich auch dementsprechend ausgewirkt. Also nach 3 Konzerten haben die mich rausgeschmissen und da war also meine endgültige Entscheidung klar, die stand fest. Also mit Musik hast du dich wohl geirrt. Das wird wohl nichts, also lässt du besser bleiben. Ja, und dann habe ich aber auch wieder durch Zufall, weil ich irgendwo an einem Klavier gesessen bin, dann meine eigene Bluesband gegründet, habe auch angefangen zu singen. Dann kam später Gesangsunterricht dazu und ja, dann wurde es immer, immer professioneller. Also dann kamen dann so meine ersten Soloauftritte, die auch wieder zufällig entstanden. Ich habe nie entschieden, Solo zu spielen. Das ist nur deshalb entstanden, weil die anderen Musiker angefangen haben zu studieren und weggezogen sind und keine Zeit mehr hatten und ich weitermachen wollte. Ja, dann kam dann meine erste Single, die ich bei einem Talentewettbewerb gewonnen habe, die aber nie realisiert wurde, wenn ich sie dann nicht selber gezahlt hätte. Und dann ging das so weiter. Dann kam eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dänischen Musikern. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Daraus ist dann auch die erste CD entstanden, die mit 3 dänischen Chorsängerinnen, ein Live-Mitschnitt war das. Ja, dann ging es weiter, dann wurde das immer doller eigentlich. Also es gab dann eben Support-Acts vor Joe Cocker und es gab dann Support-Acts, die ganz spannend waren, vor einer Band, die Jethro Tull heißt. Kennt man wahrscheinlich noch. Und ja, so ging das dann eigentlich immer weiter bis zu meiner ersten Studio-CD. Und ich wurde, also das muss ich selber sagen, ich wurde auch immer perfekter. Es wurde mir auch immer mehr klar, dass man nicht einfach nur singen kann und ein bisschen Klavier spielen, sondern dass man wirklich an sich arbeiten muss und dass man auch wirklich üben muss und dass man was für sich selber tun muss. Und so ging das dann eigentlich weiter bis zum Song Contest. Und es ging eben auch nach dem Song Contest weiter. Und gerade, das muss ich schon sagen, also gerade als ich so gedacht habe, ja, jetzt pegelt sich das so ein mit den paar Jobs, die ich halt so habe. Gerade dann kam eben ein Behindertenfestival, auf dem ich Richard Wester kennengelernt habe, also den Moderator dieser Sendung. Und das war ein sehr salonfähiges Meeting, das wir da hatten. Wir wollten da eigentlich beide nicht hin. Und so ist also dann, wurde ich eingeladen zu der Nacht der Lieder, wo ich dann Manfred Mauenbrecher auch kennengelernt habe. Und da entstand also was, was ich heute noch fasziniert bin, dass das überhaupt entstanden ist und dass es nicht nur bei der Idee geblieben ist, nämlich das Randy Newman Projekt. Und so passiert es mir also wirklich mit 43, dass ich jetzt wieder sehr kräftig und heftig durch Deutschland unterwegs bin, immer wieder, und wieder ganz neue Sachen kennenlernen darf. Und das meine ich jetzt, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber in einem Alter, wo ich eigentlich schon gedacht habe, naja, jetzt läuft das so langsam aus und jetzt werde ich mich mehr auf meine Sprechertätigkeit langsam so konzentrieren. Und so passieren einfach immer wieder überraschende Geschichten. Und ich glaube, ich habe jetzt viel gequasselt, aber ich glaube, das liegt auch daran oder ist ganz wichtig, dass man einfach immer wieder offen ist für Neues. Also ich glaube, als Musiker, dass man dann eigentlich so ein bisschen am Ende ist, wenn man anfängt, sich zu verschließen. Und meine Philosophie oder was ich gelernt habe, ist einfach immer wieder bereit sein, was Neues auszuprobieren und von vorne anzufangen. Und dann macht es auch richtig Spaß.
Ich würde gerne einhaken bei deiner Sprechertätigkeit. Was ist das? Was machst du da?
Ja, das hat eigentlich auch, war auch wieder so ein bisschen ein Zufall in meinem Leben. Ich habe einfach gedacht, ich könnte eigentlich mal so für Radiostationen irgendwie Jingles sprechen, und das eigentlich nur deshalb, weil ich glaube, das darf man heute sagen, weil ich selber einen kleinen Piratensender hatte und dann in Vorarlberg eben ein großer Sender, ein großer Privatsender diese Frequenz mir quasi geklaut hat, und ich dann gesagt habe, naja, also bevor ich diese Frequenz komplett aufgebe, bewerbe ich mich einfach bei dieser Radiostation als Sprecher für eben diese ganzen Jingles, also die dann zum Beispiel heißen, Antenne Vorarlberg präsentiert das Wetter und diese ganzen Geschichten. Ja, und so habe ich dann angefangen, immer mehr Werbespots auch zu sprechen und habe angefangen, auch für große Firmen Telefonanlagen zu besprechen. Das Größte war jetzt etwas für die ÖBB, für die Österreichische Bundesbahn, habe ich Sachen gemacht. Und da wächst man einfach so rein. Man ist aber auch ganz schnell wieder draußen. Also wenn man das ein halbes Jahr nicht mehr macht, dann gibt's andere, die das machen. Aber das macht Spaß, und das kann ich eben auch dank der Technologie, die es heute für Blinde einfach gibt. Also dass der Computer eben spricht, dass ich ein spezielles Lesegerät habe, wo ich mir also die Texte reinladen kann und dann vor dem Mikrofon stehe und die dann wirklich lesen kann. Das wäre früher einfach nicht möglich gewesen.
Ich möchte gerne zurückkommen auf den Grand Prix.
Ja.
Der Grand Prix ist ja nun wirklich, also, was ganz Besonderes.
Ist es,
also der Grand Prix hat einen Kultstatus, der Grand Prix ist was, selbst für jeden Normalverbraucher, was ganz, ganz Großartiges. Also alleine durch seine Geschichte bedingt und durch die Eurovision, ist klar.
Ja.
Normalerweise schreibst du eigentlich gar keine Titel. Das heißt, du bist eigentlich Interpret. Mhm. Mhm. Diesen Titel hast du selbst komponiert. Mhm. Ist das richtig?
Ja. Ja, ich schreibe schon immer wieder Songs. Es gibt auch einige Songs, die rumliegen, die ich mich nicht wirklich traue oder noch nicht so weit bin, dass ich sie zeigen oder präsentieren will. Das liegt aber auch daran, also erstens bin ich sehr gerne Interpret. Man kann das jetzt natürlich so und so auslegen. Man kann sagen, ja, es ist natürlich ein bisschen leichter, sich hinter Sachen zu verstecken, von denen man weiß, dass sie gut sind. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass man als Interpret sehr wohl dem Song eine ganz wichtige eigene Note geben kann. Bei dem Song Contest Song war es so, da war einfach, wie es so oft in meinem Leben ist, wenn was Tolles entsteht, da war Druck dahinter. Also man hat gesagt, ja, es wäre toll, wenn du was machen würdest, und kannst du nicht helfen, da mitzuschreiben? Und ich habe dann gesagt, ja, wenn ich mitschreibe, kann ich ihn auch gleich singen. Und es musste schnell gehen, weil der Einsendeschluss war 2 Tage später. Und ja, es einfach musste gemacht werden. Und ich habe das dann gemacht. Und ja, wie du sagst, es ist dann schon was Besonderes. Es ist etwas, was eigentlich ein Interpret oder Musiker nicht gewohnt ist. Nämlich, also dass man zuerst einen Song einreicht, dass der dann völlig anonym vorgestellt wird, dass dann ein Gremium entscheidet, ob der überhaupt für Österreich gut genug ist, dass das Gremium dann erfährt, wer der Interpret ist, nämlich dann, wenn sie sich entschieden haben, das wissen die vorher nicht. Also zumindest läuft die Auswahl in Österreich so. Ja, und dann wird. In meinem Fall war es dann nochmal komisch, weil damals zum ersten Mal beschlossen wurde, dass da einfach zu viele Länder mitmachen. Das heißt, es gab auch noch eine europäische Vorausscheidung vor der Endausscheidung, die war auch geheim. Also das heißt, da wurde auch wieder entschieden, welches Land denn jetzt wirklich fahren darf. Das war übrigens das einzige Mal in der Song Contest Geschichte, wo dann Deutschland rausgeflogen ist. Die durften dann also nicht mitfahren. Das war insofern für mich ziemlich spannend, weil Deutschland dann so protestiert hat dagegen, dass sie gesagt haben, wir übertragen den Song Contest nicht. Das wurde dann ein Kompromiss. Sie haben dann gesagt, okay, wir übertragen ihn aber nur auf den dritten Programm und das nach Mitternacht, was zur Folge hatte, dass allen Song Contest Teilnehmern, die eben die Songs selber geschrieben haben, von Deutschland viel weniger Tantiemen gekommen sind, weil es da gerade so ein neues Gesetz gab, dass alles, was nach Mitternacht ausgestrahlt wird, mit weniger abgegolten werden soll. Also lauter solche Geschichten, mit denen man sonst eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, mit denen man sich dann plötzlich befassen darf, soll und muss.
Hast du Lust, von der Backstage-Situation in Oslo zu erzählen?
Also die Backstage-Situation in Oslo, die war ganz, ganz, ganz spannend. Also erstens mal war sie spannend, weil es saßen so alle in einem Boot, also auch die anderen Interpreten, die da waren. Man hat sich gekannt, man hat sich jeden Tag beim Frühstück im Hotel getroffen. Es gab teilweise sogar Sessions gemeinsam und so weiter. Also das war eigentlich eine ganz entspannte Situation, die eigentlich spannend blieb bis zur Punkteverteilung. Dann, also bei der Punkteverteilung, da war dann plötzlich erstaunlicherweise wieder jeder so ein bisschen für sich. Und ja, da gab es dann eigentlich sehr viele enttäuschte Gesichter. Also in meinem Fall gab es überhaupt kein enttäuschtes Gesicht. Ich war riesig froh, dass alles geklappt hat. Ich war froh, dass keine der Chorsängerinnen und vor allem ich nicht zusammengebrochen bin, dass das wirklich gut lief. Und ich war einfach froh, dass es vorbei ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass es nachher noch so ein bisschen was Gemeinsames gegeben hätte, aber da fiel das dann so ein bisschen wieder auseinander. Also, aber die Backstage-Situation während dieser ganzen Geschichte, die war unglaublich fröhlich. Es war ein richtiges Happening. Also was natürlich schon verrückt war, finde ich heute noch sehr faszinierend, wie viel Energie eigentlich in diesen Song gesteckt wurde, also vom ORF und da waren dann eben also diese fünf Chorsänger und Sängerinnen und eine Choreografin und dann wurde ein Video gedreht, das dann eigentlich nur zweimal gezeigt wurde, das aber damals noch in Schilling 500.000 Schilling gekostet hat. Also das fand ich schon irre und ich fand auch irre, dass eigentlich an diesem Song so heftig und intensiv geprobt und gearbeitet wurde. In diesem Zeitraum habe ich normalerweise, also wir haben da 2 Monate relativ intensiv geprobt. In dieser Zeit habe ich eine CD aufgenommen, eine komplette, also mit 12 Titeln. Und das war schon sehr heftig eigentlich.
George, ich erzählte vorhin, dass du in frühester Kindheit blind geworden bist. Du weißt bei jedem Gespräch, dass du vor Mikrofon führst, hinter Mikrofon führst, dass immer wieder dieses Thema zur Sprache kommt, weil es dich ja aus der Masse der Menschen sozusagen herausstellt, dich anders macht. Wenn du jetzt mal so auf dein bisheriges Leben zurückschaust, würdest du sagen, du bist abhängiger als andere Menschen von wem auch immer oder von Dingen? Fühlst du dich selbstständig? Eine böse Frage. Es ist eine wirklich böse Frage, aber ich glaube, sie nagelt das alles ein bisschen so auf den Punkt. Also ich sprach vorhin, lass mich kurz ergänzen, ja, von diesem Behindertenfestival und wir haben danach nächtelang darüber diskutiert, was ist Behinderung und wo fängt sie an, wo hört sie auf und was ist es eigentlich, was dieser Begriff zusammenführt?
Tja, das sind jetzt natürlich mehrere Fragen auf einmal. Also zuerst mal zur Abhängigkeit. Also ich hätte
sagen wir mal, vor 20 Jahren hätte ich diese Frage ganz klar beantwortet. Ja, ich fühle mich total selbstständig und abhängig bin ich eigentlich überhaupt nicht und bla bla bla. Und damit wäre das abgetan gewesen. Heute mit 43 habe ich kein Problem damit zuzugeben, ich bin sehr wohl abhängig und meistens stört mich diese Abhängigkeit nicht. Also die stört mich eigentlich nur dann, wenn ich ungeduldig werde. Also wenn ich eigentlich gerne jetzt was machen möchte, wozu ich jemanden brauche und ich warten muss. Und da geht es teilweise um ganz kleine Dinge. Also da geht es teilweise unter Umständen nur darum, zu erfahren, von wem dieser Brief da ist, den ich gerade in der Hand halte und so Sachen. Okay, man könnte jetzt natürlich wieder technische Hilfsmittel hinzunehmen und könnte den einscannen und dann sich mit der Schrift rumschlagen. Wenn es von Hand geschrieben ist, könnte man es sowieso nicht lesen. Also das sind so diese Abhängigkeiten. Abhängig bin ich zum Beispiel auch, wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre und ich muss viermal umsteigen und ich brauche da eine Umsteigehilfe. Und da kann ich dann nicht so einfach noch schnell sagen, ach, ich habe ja da jetzt noch 15 Minuten Zeit, jetzt gehe ich schnell da zu diesem Stehtischchen und trinke Kaffee und kaufe mir noch ein Croissant oder irgend sowas. Ich muss das dann wirklich ganz klar deklarieren. Aber das ist etwas, was ich einfach gelernt habe. Und ich glaube, da geht es auch wahrscheinlich jedem Blinden irgendwie anders. Ich kenne einige Blinde, die sind offensichtlich sehr, sehr selbstständig, aber sie sind auch im Umgang mit Menschen oft nicht wirklich salonfähig. Aber ich glaube einfach, dass die Behinderung für mich dadurch zu einem sehr, sehr kleinen bis zu gar keinem Problem geworden ist, dadurch, dass ich sie nicht nur akzeptiert, sondern auch angenommen habe als Lebensform und auch dadurch, dass ich einfach auch gelernt habe, dazu zu stehen und auch gelernt habe, um Hilfe zu bitten und auch zu zeigen oder zu sagen, dass ich etwas nicht kann und auch dadurch, dass ich nicht ständig meiner Umwelt beweisen muss, was ich alles trotz meiner Blindheit kann, sondern einfach möglichst natürlich diese Geschichte anzugehen und zu zeigen und zu sagen, wo ich denn Hilfe brauche und dadurch auch einfach seine Grenzen zu erweitern.
Die Frage steht auch deswegen im Raum, weil ich in der Zusammenarbeit mit dir erfahren habe, wie wenig abhängig du tatsächlich bist. Die Frage stellt sich andersrum. Als ich dich zum ersten Mal getroffen habe und wir auf Tournee gegangen sind, hatte ich das Gefühl, oh Gott, Angst hatte ich davor. Wie gehe ich denn damit um? Wie mache ich denn das? Das Verrückte an der ganzen Situation war dann während der Tourneen und nach den Tourneen, dass ich das Gefühl hatte, dass du anleitest. Also nicht, dass man selbst einen Weg finden muss, sondern dass du ganz still und unauffällig anleitest. Dass du sozusagen die führende Persönlichkeit dabei bist. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil ich festgestellt habe, dass andere Kollegen und andere Menschen sehr viel abhängiger sind. Sehend. Sehr, sehr viel abhängiger sind von Bühnenprozess, Backstage, stimmt das Catering, kann ich mit dem Publikum in Kontakt treten, Angst, Ängste, Schranken, die du alle nicht hast.
Ja, es gibt schon auch sehr viele große Vorteile, wenn man nicht sieht. Also genauso wie es auch Nachteile gibt. Also Nachteile zum Beispiel, wenn man sieht, kann man zum Beispiel auch erkennen, dass das, was man jetzt gerade macht, vielleicht nicht so gut ist oder so. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass sehende Leute sehr blind durchs Leben gehen. Ich glaube, wenn du sagst, dass ich da sozusagen die Führung übernehme, dann braucht es aber doch jemanden, der eine Beobachtungsgabe hat, zu sehen, wie denn das so läuft. Und wenn die jemand nicht hat, dann könnte ich wahrscheinlich so viel Führung übernehmen, wie ich wollte. Dann würde das nie klappen. Also ich glaube, dass es schon ein Wechselspiel ist zwischen einfach, wie verhält sich jemand und wie kann der andere damit umgehen. Also wenn ein sehender Mensch nicht akzeptieren kann, dass ich vielleicht gewisse Sachen alleine kann, dann wird er mir immer wieder versuchen zu helfen und irgendwann würde dann auch bei mir der Geduldsfaden reißen und würde sagen, Mensch, ich kann das ja oder hast du nicht gesehen, dass ich das jetzt schon x-mal so und so gemacht habe. Also ich glaube, es ist ein Wechselspiel und ich glaube, es braucht einfach so eine ich weiß nicht, wie man das nennen soll, eine natürliche Art, einfach Dinge mal auf sich zukommen zu lassen. Und ich merke eigentlich im Umgang mit Menschen oder mit den meisten Menschen, mit denen ich mehr zu tun habe, dass man das eigentlich dann auch ganz schnell, dass die das auch ganz schnell können, einfach Dinge auf sich zukommen lassen. Und wichtig ist natürlich auch einfach zu fragen. Also das habe ich sehr oft gelernt. Also die Missverständnisse entstehen eigentlich ja nur dadurch, dass man nicht fragt.
Es gibt dieses eigenartige Klischee, dass Blinde mit Musik besonders gut umgehen können. Also dass sie sich sozusagen in Ausblendung der Sichtweise auf die Töne konzentrieren. Was ist daran wahr?
Also was sicher wahr ist, ist, ich weiß, dass es genug Musiker gibt, deren Motivation es war, vor allem deshalb Musik zu machen, weil sie dadurch, also speziell bei Männern, weil sie dadurch einfach geglaubt haben, mehr Frauen kennenzulernen. Ich weiß auch, dass gerade heutzutage die Musik sehr viel von optischen Reizen beeinflusst ist. Also Gitarristen kopieren ständig irgendwelche andere Gitarristen im Outfit, im Gehabe, in all diesen Dingen. Und die fallen bei mir weg. Einfach zwangsläufig, weil ich nicht sehe, wie sich der Sänger oder der Pianist eben bewegt oder benimmt oder weiß ich was. Also ich bin da eigentlich immer mich selber und kann mich da natürlich wahrscheinlich auf diese Töne und das, was ich da mache, mehr konzentrieren. Werde dadurch auch nicht abgelenkt von diesen optischen Dingen. Aber ich weiß, dass es bei sehenden Menschen Leute gibt, die sind sehr optisch und Leute gibt, die sind überhaupt nicht optisch. Also die können mir dann auch sagen, hast du dieses Geräusch gehört? Aber das klang jetzt vielleicht ganz interessant oder ganz komisch. Also ich glaube einfach, dass das so ein bisschen eine Eigenschaft ist. Dass es Leute gibt, die sind mehr auf das Akustische spezialisiert, auch wenn sie sehen, und Leute, die sind mehr auf das Auge konzentriert, weil sie sehen. Aber ich glaube nicht, dass ein Blinder zwangsläufig einfach mehr Musikgehör oder mehr Musik in sich tragen muss, was er vielleicht kann. Also das weiß ich jetzt einfach von meinem Fall. Ich kann mich mehr so, ich kann mehr die Welt um mich herum vergessen, wenn ich mit Musik was mache, weil mir eben diese optischen Einflüsse fehlen. Aber ich weiß auch, dass sehr viele sehende Musiker die Augen schließen, wenn sie wirklich reinkippen.
Was mich bei den ersten Begegnungen mit dir total fasziniert hat, waren deine Hilfsmittel. Du hast ja ein Arsenal von Maschinchen, die sprechen können, die irgendwas tun, die Geräusche von sich geben, die sogar Spiele, wo man sogar spielen kann auf dem Laptop. Was ist das alles? Bücherwurm, sprechende Computer, E-Mails, die sprechen. Was ist das?
Ja, ich glaube, erstmal ist es ein riesengroßes Bedürfnis, einfach so viel Informationen wie möglich in mich aufzusaugen. Das hat wenig mit Blindsein zu tun, das bin einfach ich. Und das, was du da jetzt alles aufgezählt hast, das sind diese kleinen Hilfsmittel, die ich mir so nach und nach in meinem Leben geleistet habe, um eben an diese ganze Information ranzukommen. Ich glaube auch, dass ich dann alt werde, wenn ich beginne, dieses Zeug nicht mehr zu brauchen. Also es erleichtert einem einfach das Leben ungemein. Es erleichtert einem das Leben, dass man eben seine Kontakte im Handy verwalten kann, dass man Bücher lesen kann, ohne riesengroße Blindenschriftwälzer mitzunehmen, weil die Punktschrift einfach sehr viel Platz braucht. Es erleichtert einem das Leben, dass man eben mit Leuten kommunizieren kann per E-Mail und der Computer einem diese E-Mails vorliest. Früher war das anders. Da musste ich entweder den Weg zur Post lernen oder musste mir jemand suchen, der meine Briefe, die ich mit der Schreibmaschine getippt habe, auf die Post bringt. Also da hat sich schon einiges sehr, sehr erleichtert. Aber nochmal, grundsätzlich ist es eine Frage des Interesses. Also es gibt genauso viele sehende Menschen, die sagen, ich bin eigentlich froh, wenn meine Frau die E-Mail schreibt. Oder Frauen, die sagen, ich bin froh, wenn mein Mann das macht, weil ich kann mit der Technologie gar nichts anfangen. Also es ist schon einfach Interesse auch. Und wenn man das Interesse hat, dann ist es natürlich schon ganz, ganz was Faszinierendes und was Tolles. Ich habe dafür wieder den Vorteil, dass ich nicht zu Informationsflut gezwungen werde. Also es waren jetzt gerade im Oktober waren Wahlen in Österreich und da hatte ich das Riesenglück, dass ich diese ganzen Wahlplakate nicht sehen musste, die sozusagen oft das Auge malträtiert haben.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du einfach auch Bücher lesen. Das heißt, wie machst du das? Wie funktioniert das?
Also wenn ich ein Buch lesen will oder wenn jemand mir erzählt, das Buch wäre sehr interessant, dann würde es im Extremfall so funktionieren, dass ich mir das Buch kaufe und dass ich mir dann, entweder mache ich selber oder ich suche mir jemanden, der mir das Buch einscannt mit einem Scanner und dann geht das, was eingescannt wurde, durch ein Schrifterkennungsprogramm. Und wenn es dann als Textdatei am Computer vorliegt, kann ich es in dieses Gerät, das du vorher erwähnt hast, in diesen Bücherwurm laden. Das ist ein kleines Gerät mit einer 8-stelligen Braillezeile und dann gehen die Finger zigtausende Male über diese Zeile und ich kann so ganz gemütlich das Buch lesen.
Ist das das kleine Gerät, dieser Bücherwurm, spuckt die Information
in Blindenschrift?
Ja, genau.
Und du fühlst die ab?
Genau.
Und das ist dann natürlich eben, 8 Zeichen sind natürlich sehr wenig pro Zeile, aber nachdem es in Blindenschrift eine Art Kurzschrift gibt, verdoppelt sich das ungefähr auf 16, teilweise bis sogar 20 Zeichen. Und dadurch kann man das eigentlich recht schnell, also so schnell wie man spricht, eigentlich lesen.
Es ist ja für uns als Normalos ein unvorstellbarer Kraftakt, sowas wie Blindenschrift lesen zu können und zu lernen. Was Ähnliches ist es mit diesen Neuerungen, zum Beispiel mit dem Laptop, mit dem sprechenden Laptop, dem sprechenden Handy, weil die Silben ja in einer ungeheuren Geschwindigkeit vorgetragen. Hast du mal dein Handy da und kannst mal den Hörern...
Ja, das spricht schon sehr schnell.
Also
wenn man das jetzt hier hört, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drücke... Das hat man jetzt wahrscheinlich kaum verstanden, weil es eben so schnell ist, aber... Also das spricht schon sehr schnell, aber man muss auch dazu sagen, ich konnte das am Anfang auch nicht. Also als ich angefangen habe, mit so Sprachausgabe zu arbeiten, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, ich war unglaublich deprimiert. Ich habe gesagt, ja, also jetzt bin ich wirklich behindert. Muss ich mir jetzt von dieser komischen, furchtbaren Stimme irgendein persönliches E-Mail vorlesen lassen? Wie klingt denn das? Und ich verstehe das nicht und alles. Und wenn mir damals jemand erzählt hätte, pass mal auf, A, gewöhnst du dich dran, B, wirst du das noch in einer viel schnelleren Geschwindigkeit hören können, weil man kann das Ding ja auch langsamer schalten. Also du wirst das noch viel in einer schnelleren Geschwindigkeit hören können und C, wirst du nicht mehr darauf verzichten können. Hätte ich gesagt, nein, also ich lieber, dann lieber nicht. Also das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Und natürlich hätte man gerne eine nette Dame, die das da irgendwie vorliest, aber um das geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man Zugang zu den Sachen hat.
Salonfähig. Zu Gast bei mir im Studio ist George Nussbaumer. George, hast du sowas wie, ja, lass mich das hochtrabend ausdrücken, Visionen für deine musikalische weitere Arbeit?
Ja, also ich habe mir das gerade kürzlich überlegt. Also so, es gäbe schon noch so Sachen, die ich gerne machen würde. Also ich würde zum Beispiel gern mal so einen Chor zusammenstellen. Das können ruhig Amateure sein. Und dann einfach mal so eine Tournee machen durch ein Land. Nur mit diesem Chor und Piano und fertig. Und dann einfach so Songs singen, die so ein bisschen gehen von Gospel über Soul. Und einfach mal zu sehen, wie das bedarf natürlich einer Riesenorganisation. Aber ich glaube, dass das erstens sehr gut ankäme und auch sehr viel Spaß machen würde, mit so 20 Leuten unterwegs zu sein. Das wäre zum Beispiel so eine Vision. Dann eine ganz tolle, also etwas, was ich mir auch mal wünschen würde und vielleicht kommt das, ich würde gern mal was für Filme machen. Also Musik für einen Film, das würde mich sehr reizen. Und dann gibt es natürlich neben diesen Visionen, wo man natürlich sehr viel selber tun soll und muss und darf, gibt es auch so immer noch diese kleinen Fantasien, die ich so mir ab und zu vorstelle, also dass man zum Beispiel, dass irgendjemand eine CD von mir in die Hand bekommt, der sie dann an jemanden weiterschenkt, der dann wiederum jemanden kennt, der gerade dran ist, einen Film zu machen und dass da ein Song dabei ist, der gut passen würde und der dann mit mir Kontakt aufnimmt, ob er den verwenden darf und dann würde dieser Film also doch ziemlich gut laufen. Sowas stelle ich mir dann schon vor, das wird mir sehr viel Spaß machen. Ich gebe aber zu, das muss ich schon dazu sagen, also was ich mir nicht mehr vorstellen kann, das ist einfach vorbei und nicht vorbei, weil ich Angst davor habe oder sowas, sondern weil ich das einfach eigentlich nicht mehr haben will, ist so dieser Erfolg, den man sich als Teenager vorstellt. Also dass man Autogramme gibt bei McDonald's und dass man ständig irgendwie präsent sein muss, das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Also ich finde das richtig schön, rumzureisen und zu spielen, aber ich möchte nicht mehr, was ich früher hundertprozentig mal wollte, also so ganz berühmt und kreischende Mädchen und so, das fände ich ganz schrecklich.
Bleiben wir bei den Visionen. Hättest du so etwas wie eine Kulturvision für dein Land Österreich? Also wo du dir vorstellen könntest, ich denke mir jetzt an Science Fiction aus Österreich im Jahre 2038, Kultur im Lande.
Ja, also da geht es mir so ein bisschen ähnlich wie mit der Behindertenvision. Also wie was da passieren sollte, genauso sollte es in meiner Kulturvision passieren. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr miteinander statt gegeneinander arbeiten würden. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns selber einfach besser organisieren und dass diese Erwartungshaltung so ein bisschen zurückgeschraubt wird, dass es da jemanden geben soll, der was für einen tut. Also ich würde mir wünschen, so einen Zusammenschluss, ein gegenseitiges Befruchten, einen sich gegenseitig füreinander einsetzen. Aber vielleicht klingt das jetzt alles sehr hochtrabend, so Love, Peace and Understanding. So meine ich das nicht. Also ich glaube, dass man dafür oder davon sehr wohl profitieren könnte, indem man sich eben für Kollegen einsetzt, die sich dann wiederum für dich einsetzen. Also das geht zum Beispiel so, dass wenn es jemandem in Kärnten sehr gut läuft, dass der dann auch vielleicht in Vorarlberg was machen möchte. Und dass ich für den in Vorarlberg Sachen machen kann und er dann für mich wieder Sachen in Kärnten. Also einfach diese Synergien, die Wirtschaft eigentlich schon lange ausnützt, dass wir die auch ausnützen würden. Das würde ich mir schon wünschen. Das wäre so eine Vision.
Das Hochtraben ist noch steigerungsfähig. Visionen für die ganze Welt. George Nussbaum mal zum Thema die Welt und die Politik oder Umwelt. Von mir, nimm, was du willst, im Jahre 2038.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe oder gelernt habe, dass ich eigentlich nicht für etwas sprechen oder denken kann, was ich mit meinen Armen nicht mehr umfassen kann. Und das ist also die Welt gehört da garantiert dazu. Und dass ich einfach glaube, dass die Welt unter anderem dadurch verändert werden kann oder auf der Welt was verändert werden kann, wenn sich rund um mich herum zuerst mal in meinem Umfeld und im Kleinen was verändert. Aber wenn ich das jetzt alles mal weglasse und so sagen würde, ja, also Vision so für die ganze Welt, puh, das ist schon sehr heftig. Also ich ist erstens riesig, aber wenn man sich jetzt das so vorstellt, dann glaube ich, dass es in dieselbe Richtung geht. Also dass man einfach versucht, dieses Netz, dass es einfach nun mal gibt, besser und spannender und effizienter und toller zu verknüpfen, damit einfach jeder was davon hat. Mehr kann ich da, also ich glaube, dass es einfach genauso wie es eine Machenschaft der bösen Mächtigen gibt es, glaube ich, auch eine Gang oder ein Komplott derer, die was Gutes erreichen wollen. Und ich glaube, dass wenn man das geschickt und gut vernetzt, dass dann da auch was dabei rauskommt. Ein tolles Beispiel ist für mich dieser jetzige Nobelpreisträger aus Bangladesch, der ja da wirklich einiges bewirkt hat.
George, ich danke dir für ein wunderbares Gespräch. Ich habe wieder viel dazugelernt.
Ich
hoffe,
dir.
Die Hörer auch. Ich habe zum Schluss noch eine ganz kleine Bitte. Du hast mich vorhin lecker gemacht auf deine Badewanne-Gesinge. Ich wünsche mir, und ich glaube alle Hörer auch, ein kleines Werk. Dieses selbstkomponierte russische Lied. Ich glaube, diese Weltpremiere dürfen wir uns nicht entgehen lassen. George Nussbaumer mit einem sehr... Wie heißt dieses Lied?
Ja, das heißt immer wieder anders. Eigentlich heißt...
Wie könnte es denn jetzt heißen?
Brischnu. Aber das ist natürlich jetzt schon, also das ist jetzt schon, puh. Ja, also ihr müsst euch jetzt folgende Situation vorstellen. Also ich stehe unter der Dusche, bin völlig eingeseift und dann geht das irgendwie so los, mal so. Und so weiter. Also mehr möchte ich da gar nicht. Das war, ja.
Das war Radio Flensburg Salonfähig, zu Gast bei Richard Wester. Salonfähig hören Sie immer am letzten Samstag im Monat um 16 Uhr und am ersten Donnerstag des Folgemonats um 20 Uhr hier auf Radio Flensburg. Und Informationen über die genauen Sendetermine und Gäste erhalten Sie immer frisch auf unserer Website www.radioflensburg.de. Radio Flensburg.
Um uns zu hören, benötigen Sie noch nicht einmal ein Radio.